starten heute mit einer neuen Gottesdienstserie Leben mit Hoffnung. Und dabei geht es um die beiden Briefe von Paulus an die Thessalonicher. Die werden wir uns in den nächsten Wochen bis Ende Oktober so Stück für Stück anschauen. Und die Themen darin sind so aktuell für uns wie damals auch. Sie passen in unsere Zeit ganz genauso gut. Es geht um ein Leben, was durch den Glauben erfüllt ist mit Hoffnung. Mit Hoffnung, weil wir zu Jesus gehören. Mit Hoffnung, weil er eines Tages wiederkommt. Und diese Hoffnung wirkt sich auf das Miteinander aus. Sie wirkt sich auf das tägliche Leben aus. Sie wirkt sich darauf aus, dass wir Jesus ernst nehmen und heilig leben, so wie wir das gerade von Josia gehört haben. Sie wirkt sich darauf aus, dass wir auch in Drucksituationen standhalten. Und sie wirkt sich darauf aus, dass andere Menschen in uns Jesus erkennen. Der Brief an die Thessalonicher, ein paar Hintergründe dazu. Thessaloniki liegt in Griechenland heute. Ausnahmsweise haben mal die Leute, die drinnen sitzen oder jetzt am Livestream sind, ein paar Vorteile, denn sie können jetzt ein paar Bilder sehen. Also es liegt in Griechenland, so Richtung Türkei an der Meeresküste. Und die Stadt wurde ca. 315 vor Christus vom makedonischen König Kassandros gegründet und nach seiner Frau Thessalonike benannt. Also heute benennen wir Sterne nach irgendwelchen Leuten oder so. Kann man im Internet ja sich einen Stern kaufen und dann seinem Partner zum Beispiel schenken. Der König hat einfach eine Stadt gegründet und sie nach seiner Frau benannt. Um 168 vor Christus eroberten die Römer die Stadt und machten sie dann zur Hauptstadt der Provinz Mazedonien. Liegt aber trotzdem heute immer noch in Griechenland, nicht in Mazedonien selber. Eine der wichtigsten Handelsstraßen des Römischen Reichs, die Via Ignatia, lief dort vorbei. Die verband das West mit dem Oströmischen Reich. Und entsprechend war Thessalonich eine ganz blühende Hafen- und Handelsstadt. Circa 200.000 Einwohner, also ungefähr so groß wie Kassel heute, könnte man sagen. Thessaloniki heute ist ein bisschen größer, 325.000 Einwohner. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Weiße Turm. Und wie das so üblich war bei so zentralen Städten, war Thessalonich auch ein Zentrum für Kultur und für verschiedene Gottheiten, die dort verehrt wurden. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs. Er will nochmal die Orte besuchen, wo er vorher Gemeinden auf seiner ersten Reihe gegründet hat, und er will sehen, wie es ihnen geht. Und dabei ist Silas, der wird in dem Brief an die Thessalonicher Silvanus genannt, der griechische Name. Und die Reise ist ganz spannend, denn eigentlich haben sie einen ganz anderen Weg im Sinn. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 16 mehrmals, dass der Heilige Geist ihnen nicht erlaubt, in bestimmte Regionen zu ziehen, sondern sie einen anderen Weg führt. Und dann kommen sie schließlich nach Troas, das liegt in der heutigen Türkei am Meer, nördlich der Insel Lesbos. Und da hat Paulus in der Nacht eine Vision. Er hat die Vision von einem Mann aus Mazedonien, der ihm sagt: Komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und das hatten sie eigentlich gar nicht vor. Aber Paulus ist so sensibel für das Reden des Heiligen Geistes, dass er reagiert. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns? Lassen wir uns unterbrechen von dem, was wir vorhaben in unseren Plänen? Lassen wir uns unterbrechen vom Reden des Heiligen Geistes, von Menschen, die er uns vielleicht aufs Herz legt, von Situationen, von Wegen, die wir gehen sollen? Und ist uns dann zunächst auch erstmal egal, was genau wir da sehen? Ich weiß nicht, was Paulus da gesehen hat in diesem Mann, ob das jetzt eine ganz ärmliche Person war oder wie auch immer, aber es war Paulus völlig egal. Er wusste, Gott redet, und auf dieses Reden will ich hören. Und dann nehmen sie ein Schiff und kommen nach Philippi. Da passieren ganz viele Dinge. Das haben wir uns schon mal ausführlicher angeschaut in einer anderen Gottesdienstserie. Eine Frau namens Lydia kommt zum Glauben. Paulus treibt einen Wahrsagegeist aus. Die ganze Stadt wird dadurch in Aufruhr versetzt. Sie kommen ins Gefängnis. Es geschieht ein Erdbeben. Paulus und Silas kommen frei. Der Gefängniswärter kommt zum Glauben. Und schließlich ziehen sie weiter und sie kommen nach Thessalonich. Und Paulus sucht ganz bewusst strategische Orte aus und gründet da Gemeinde, weil er weiß, dass es sich von diesen Zentren dann ins Umland ausbreiten kann. Nachlesen kann man das in Apostelgeschichte 17, wie die Gemeinde in Thessalonich entstand. Paulus ging zuerst in die Synagoge, um ihnen durch das Alte Testament aufzuzeigen, dass Jesus der Messias ist, auf den die Juden warten. Und dann kommen Juden zum Glauben und dazu viele Griechen aus dem Umfeld dieser Synagoge. Und es heißt dann in Apostelgeschichte 17 eine ganze Reihe Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Aber die anderen Juden, die noch in der Synagoge waren, die waren neidisch. Weil jetzt wurden da auf einmal ganz viele Leute abgezogen. Und Paulus und Silas hatten so einen scheinbaren Erfolg. Und die Juden stachelten die ganze Volksmenge auf und sie nutzten dazu den Vorwurf, dass die Gläubigen den Kaiser in Rom nicht anerkennen würden, weil jemand anders ihr König sei, nämlich Jesus. Spannende Geschichte, weil die Juden ja eigentlich auch einen anderen König hatten, nämlich Gott. Aber das war ihnen in dem Augenblick völlig egal. Hauptsache, dieser neue Weg wird irgendwie unterdrückt und die Leute werden zum Schweigen gebracht. Und der Druck war so groß, dass Paulus und Silas die Stadt verlassen müssen. Sie reisen weiter nach Beröa, nächste Stadt, gründen dort eine Gemeinde. Die Juden aus Thessalonich bekommen davon Wind und kommen rüber nach Beröa und wiegeln da auch wieder das Volk auf, sodass Paulus und Silas schließlich in Athen landen und dann nach Korinth weiterziehen und dort auch eine Gemeinde gründen. Und dort schreibt Paulus seine beiden Briefe an die Thessalonicher. Nach dem Galaterbrief sind es die ersten Briefe von Paulus. Und sie zeigen etwas von dem besonderen Verhältnis, was er zu den Thessalonichern hat. Und sie geben, anders als die anderen Briefe, sehr persönliche Einblicke in das Leben von Paulus und auch in seine Arbeitsweise. Man kann dann zum Beispiel in Kapitel 3 lesen, dass Silas und Paulus es irgendwann nicht mehr aushielten in Sorge um die Gemeinde in Thessalonich und Timotheus dorthin schickten, um die jungen Christen im Glauben zu stärken und ihnen zu berichten. Und dann kam Timotheus zurück und er berichtete, und was er berichtete, war sehr ermutigend. Aber gleichzeitig hatte die Gemeinde ganz viele Fragen. Und auf diese antwortet Paulus jetzt in seinen Briefen. Er ermutigt die Thessalonicher und bringt einzelne Themen zur Sprache, die er für wichtig hält für eine gute Gemeindeentwicklung. Und dieser erste Thessalonicher Brief, der ist sehr schön durch drei Gebete gegliedert. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Der erste Teil ist ein Lob und eine Ermutigung für den Glauben. Und der zweite Teil eine Aufforderung, Jesus gemäß zu leben. Und den zweiten Brief schickt Paulus dann nur kurze Zeit später, denn die Situation bei den Thessalonichern, die hatte sich zugespitzt. Die Verfolgung hatte zugenommen. Und sie blickten mit Verwirrung und mit Angst auf das Wiederkommen von Jesus. Weil es gab falsche Lehren über eben dieses Wiederkommen. Manche meinten, alles stehen und liegen zu lassen und jetzt nicht mehr arbeiten zu müssen. Und es gab sogar falsche Briefe im Namen von Paulus, sodass Paulus, er hat diese Briefe diktiert, am Ende des zweiten Thessalonicher Briefes dann sagt, ich schreibe hier noch ein paar Zeilen mit meiner eigenen Hand als Echtheitszeichen für diesen Brief. Paulus gibt ihnen Hoffnung inmitten ihrer Verfolgung. Er schafft Klarheit über das Kommen Jesu und er schreibt schließlich, wie wir angesichts des erwarteten Kommens Jesu leben sollen. Und wen der Aufbau ein bisschen mehr interessiert, es gibt da zwei sehr schöne Videos, die wir auf YouTube unter diesem Gottesdienst dazu verlinkt haben. Jetzt steigen wir ein in die ersten Verse und in den nächsten Wochen könnt ihr gerne schon im Voraus einfach etwas lesen und eure eigenen Gedanken machen. Immer ungefähr ein Kapitel pro Gottesdienst, das wir miteinander durchnehmen. Und ich lese Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Ist euch was aufgefallen? Noch nicht? Wer mitgelesen hat, der hat vielleicht gemerkt, das war der zweite Thessalonicher Brief. Aber im ersten Thessalonicher Brief hört es sich fast genau gleich an. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Wenn ihr das erste Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes lest, und ich habe gerade eben aus Versehen nur die ersten paar Verse daraus vorgelesen, dann werdet ihr merken, dass die beiden Kapitel, jeweils die ersten, fast gleich sind vom Inhalt her, nur etwas anders formuliert. Und das erste Kapitel ist so etwas wie eine Kurzfassung des ganzen Briefes. Und es beginnt mit einem Gruß von Paulus und Silvanus an die Gemeinde in Thessalonich. Aber viel zu schnell lesen wir über diese zwei Sätze einfach drüber. Denn hierin steckt schon der ganze Kern der guten Nachricht. Ihr könnt es übrigens hinten auf euren Liedblättern mitlesen hier vor Ort. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Das ist doch die gute Nachricht der Bibel, dass wir zum allmächtigen Gott Vater sagen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind und zu seiner Familie gehören. Und das alles, weil Jesus unser Herr ist. Eure Rettung ist Gnade, sagt Paulus den Ephesern in Kapitel 2, Vers 8. Ihr empfangt sie allein durch Glaube. Und in Römer 5, Vers 1, nachdem wir aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Also Paulus schreibt die Thessalonicher, und das gilt genauso für jeden Einzelnen von uns hier, egal ob du hier bist oder ob du am Livestream sitzt, du bist geliebt von Gott und erwählt. Gott wollte, dass du da bist. Du bist kein Zufall. Ja, natürlich, deine Eltern haben einen Teil dazu beigetragen, aber letzten Endes wollte Gott dich. Egal, was deine Eltern über dich gesagt haben. Egal, was deine Klassenkameraden über dich gesagt haben. Egal, was ich weiß nicht, wer in dein Leben hineingesprochen hat. Gott wollte, dass du da bist. Er liebt dich und er möchte, dass du Teil seiner Familie bist. Deshalb kam sein Sohn Jesus auf diese Erde, um am Kreuz die Trennung zwischen Gott und uns zu überwinden und um für unsere Schuld zu bezahlen. Und er bietet uns Versöhnung an, das ist Gnade, ein freies Geschenk. Aber wir sind nicht nur durch Gnade gerettet, sondern wir leben auch aus Gnade. Deshalb der Wunsch von Paulus, wir brauchen Gottes Gnade in unserem Leben. Leider denken manche, dass sie, nachdem sie gerettet sind, Gott jetzt zeigen müssen, wie gut sie sind, dass sie das wirklich verdient haben, diese Rettung. Oder dass sie gut sein müssen, dass Jesus sie liebt. Manche tun sich vielleicht schwer damit zu verstehen, dass sie wirklich von Gott geliebt sind und beim kleinsten Fehler nicht gleich eine Welt zusammenbricht und Gott jetzt enttäuscht ist von uns. Nein, Gott kennt uns und er weiß, was in uns steckt. Und Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 6, Gott ist der, der das gute Werk, das er angefangen hat, auch zur Vollendung bringen wird. Immer wieder merke ich, dass ich es nicht schaffe, und dass ich auf seine Kraft in meinem Leben angewiesen bin. Deshalb wünscht Paulus Gnade, dass wir das verstehen und dass Gottes Handeln in unserem Leben sichtbar wird, auch wenn wir das nicht verdient haben. Und wenn wir das Geschenk der Vergebung im Glauben annehmen und Glauben im biblischen Sinne bedeutet Vertrauen, also dass wir Jesus vertrauen, dann haben wir Frieden mit Gott. Und dieser Frieden, der zunächst mal völlig unabhängig ist von allen Umständen, der wirkt sich dann aber auch nach außen auf unsere Beziehungen aus. Und gleichzeitig wünscht Paulus hier auch wieder Frieden. Denn wenn wir Jesus vertrauen, dann wirkt sich dieses Vertrauen auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Deshalb bezeichnet Paulus Jesus als den Herrn. Er ist wirklich Herr in unserem Leben. Das heißt, er darf sagen, wo es lang geht. So wie bei Josia, wo deutlich wird, dass Josia sich von Gott etwas sagen lässt. Er ist Herr in unserem Leben. Er wird uns auf einem guten Weg führen, weil er uns liebt und weiß, was gut für uns ist. Und wir müssen immer mehr lernen, auf ihn zu hören. Und manchmal stimmt unser Handeln nicht mit Gottes Willen überein. Dann sorgt Gottes Geist für Unruhe. Josia ist betroffen. Er fängt an zu weinen. Er merkt, etwas ist nicht in Ordnung in ihm. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und so wünscht Paulus Frieden, dass wir auf Gottes Geist hören und uns nach ihm ausrichten und so in diesem inneren Frieden mit Gott weiterleben. Und wenn Paulus im Laufe seines Briefes Dinge anspricht, die nicht in Ordnung sind, dann ist das für die Thessalonicher damals genauso wie für uns heute eine Frage unseres Herzens. Ob wir bereit sind, uns an diesen Stellen oder vielleicht auch an ganz anderen, durch die Gott zu uns spricht, ob wir bereit sind, uns korrigieren zu lassen. Aber bevor ich da noch mal etwas zu sage, die gute Nachricht beginnt nicht hinten in diesem Brief. Und dann zeigen wir mit dem Finger und sagen, so müssen wir das machen und so müssen wir richtig leben. Und dann entsteht religiöser Druck. Da geht es nur um unser Verhalten. Das Evangelium, die gute Nachricht der Bibel, kommt von der unverdienten Gnade, vom Geschenk, das Gott uns macht und von der Beziehung, die Gott wiederherstellen möchte. Und es kommt nicht nur mit Worten, sondern wir lesen das hier gerade in diesem Brief an die Thessalonicher. Es kommt auch mit machtvollem Wirken des Heiligen Geistes. Und wo ich das verstehe und dadurch Gott selber in seiner Art, in seiner Liebe immer mehr verstehe und ihn erlebe, da hat die gute Nachricht dann auch Auswirkungen. Und wenn wir uns diese Auswirkungen bei den Thessalonichern jetzt gleich anschauen, dann können wir uns fragen, ist das bei uns auch so? Hat die gute Nachricht bei uns solche Auswirkungen? Und wenn nicht, warum nicht? Was fehlt vielleicht? Fehlt dieses Ernstnehmen Gottes? Oder fehlt vielleicht der Schritt davor, dass wir die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, das Geschenk, das er uns macht, dass wir das überhaupt erstmal voll ergreifen? Es sind 4 Auswirkungen, die mir in diesem Text aufgefallen sind, für die Paulus die Thessalonicher lobt und sie dadurch ermutigt. Er sagt, macht weiter so, ihr seid auf einem guten Weg. Und Paulus beginnt mit dieser Aufzählung, indem er sagt, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken und dann auch im Gebet für euch einstehen. Wow. Kein Tag, für alle danken und beten. Und die Thessalonicher waren ja nicht die einzige Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Wir sehen, wie sehr Paulus im Gebet verankert ist. Und davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Und dann waren die Thessalonicher so fromm, dass man zu jeder Zeit für jeden danken konnte? Wenn wir die Briefe weiterlesen, dann werden wir feststellen, das ist nicht der Fall. Aber Paulus hatte Jesu Blick. Er hat gesehen, wie Gott gewirkt hat an den Thessalonichern. Er sieht die Frucht. In 2. Thessalonicher 1 heißt es, dass ihr Glaube wächst und die Liebe zunimmt. Ja, da sind auch Unzulänglichkeiten und auf die geht Paulus auch ein. Aber die Grundhaltung ist eine andere. Wir alle sind von Gott geliebte Menschen und es ist ein riesiges Geschenk. Und steht es nicht in der Bibel, dass Party ist im Himmel, wenn Menschen Jesus erkennen und annehmen und mit ihm leben? Und das gilt für jeden Einzelnen auch von uns, auch wenn wir Macken haben. Es ist ein riesiges Geschenk, dass wir zu Gottes Familie gehören dürfen und Gott freut sich über uns. Und Gott freut sich über dich, wenn du diese Entscheidung triffst. Jetzt aber zu den Auswirkungen der guten Nachricht. Die erste habe ich genannt, entschieden Gott zuwenden. Paulus schreibt, wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Und das führt er dann am Ende des Kapitels auch aus. Die Leute erzählen, sagt er, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Also die Thessalonicher haben die Botschaft gehört und dann haben sie eine Entscheidung getroffen. Und die setzen sie jetzt kompromisslos in die Tat um. So wie Josia. Nicht zögerlich. Nicht so Jesus als Add-on zu meinem eh schon guten Leben. Jesus einfach noch dazu und dann weiter so. Oder ein paar Dinge ändern, aber da, wo wir anderer Meinung sind oder merken, es kostet uns etwas, lieber nicht. Nein, voll und ganz lassen sich die Thessalonicher auf Gott ein, ändern ihr Leben und wachsen in ihrem Vertrauen zu Jesus. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Lassen wir uns so auf Gott ein? Natürlich kann es sein, dass du noch gar nicht so viel von Jesus und Glauben gehört hast, dann ist es gut, dich zu informieren. Stell deine Fragen, lies in der Bibel, schließ dich am besten einer Kleingruppe an und lern mehr über Jesus. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, sich auf Jesus einzulassen. Beziehung hat immer etwas mit Vertrauen zu tun und es erfordert einen Schritt auf Gott zu. Und im Laufe eines Lebens mit Jesus, wie ist es da? Das sehen wir an ganz vielen Gleichnissen, die Jesus erzählt. Da stehen wir auch immer wieder in der Gefahr, Kompromisse in unserem Glauben einzugehen. Wir haben nicht wie die Thessalonicher so Götzenstatuen oder so, die wir anbeten, aber die Bibel bezeichnet alles als Götze, was uns wichtiger ist als Gott selber. Wo sind Dinge in meinem, in deinem Leben wichtiger als Gott selber, wo du Kompromisse eingehst? Da, wo wir das erkennen, da lädt Gott uns ein, umzukehren und uns zu entscheiden, kompromisslos uns auf Gott einzulassen. Auch heute Morgen. Seine Gnade gilt dir und er möchte dir an diesen Stellen wieder neu Frieden schenken. Die zweite Auswirkung der guten Nachricht ist Einsatz aus Liebe. Paulus schreibt, wir erinnern uns daran, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Und im zweiten Thessalonicher Brief führt er das dann nochmal aus. Die Liebe von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Wir kommen im Laufe unserer Serie noch auf diesen Aspekt, deshalb nur ein paar kurze Gedanken. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Gottes Liebe, die Agape-Liebe, wie sie die Bibel bezeichnet, ist eine bedingungslose Liebe, mit der Jesus sogar sein eigenes Leben für uns gibt, als wir noch seine Feinde waren, also als wir nichts von ihm wissen wollten. Die Liebe der Thessalonicher äußert sich in der Liebe zu den anderen Gläubigen. Sie bleibt aber nicht bei den lieben und netten Leuten stehen, sondern sie nimmt zu allen anderen zu. Also auch zu denen, die mir vielleicht nicht so liegen, die ich komisch finde, die in einzelnen Bereichen eine andere Meinung haben. Und sie geht sogar so weit, dass sie die liebt, die die Thessalonicher verfolgen und ihnen Böses wollen. Menschlich gesehen ist das nicht möglich. Aber es ist ja auch Gottes Liebe, die da ausgegossen ist. Und es ist letztlich gesehen eine Liebe auch von uns Gott gegenüber. Und diese Liebe wird immer tatkräftig. Das bleibt nicht nur bei ein paar netten Worten. Ja, die sind auch wichtig. Und man merkt auch die Haltung, in der mir jemand begegnet. Neben Gottes Handeln und seinem Wort ist für die Gemeinde und besonders für Gemeinde, die Druck ausgesetzt wird, miteinander, das Miteinander von elementarer Bedeutung. An der Liebe untereinander erkennen Menschen, dass wir zu Jesus gehören. Durch die Liebe untereinander überlebt eine Gemeinde in Drucksituationen. Durch die Liebe zu Notleidenden und zu den Verfolgern wird ein starkes Zeichen gesetzt, das sich herumspricht. Aber die Bibel warnt auch davor, dass die Liebe der Menschen erkalten wird. Ist unsere Liebe noch am Leben und so tief und echt? Die letzten Monate waren ja eine ganz schöne Zerreißprobe und ich glaube, die nächsten Monate werden es auch weiterhin sein. In meinem Umfeld erlebe ich, wie sich Menschen und unsere Gesellschaft aufgrund ihrer Meinung zu Corona und ihrem Impfstatus spalten und Menschen gemobbt und ausgegrenzt werden. Als Christen sind wir hier aufgefordert, mit einem anderen Beispiel voranzugehen. Wir sind aufgefordert, der Not der Welt, der Krankheit, dem Leid und der Angst in Liebe zu begegnen. Menschen praktisch zu helfen und für sie zu beten, statt uns in unsere eigenen Wände zurückzuziehen. Wir sind aufgefordert zu lieben, uns gegenseitig in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Und nicht nur da, wo die Menschen nett und lieb sind, sondern auch da, wo sie eine andere Meinung haben, wo sie komisch sind, wo wir sie nicht verstehen. Wo uns diese Liebe fehlt, da dürfen wir den Heiligen Geist um eine neue Ausgießung dieser Liebe in unserem Leben bitten. Die dritte Auswirkung der guten Nachricht ist standhaft in Hoffnung. Paulus schreibt, wir erinnern uns daran, wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Oder nach Luther, die Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Auch hier wieder werden wir noch ausführlicher in der Serie darauf zu sprechen kommen. Der Druck, der dazu führte, dass Paulus und Silas die Stadt verlassen mussten, den bekam nämlich jetzt die jung bekehrte Gemeinde in Thessalonik zu spüren. Und Paulus lobt sie, dass sie nicht eingeknickt sind, sondern standhaft geblieben sind. An vielen Orten dieser Welt erleben Menschen Verfolgung für ihren Glauben. Und die Bibel spricht davon, dass sie zunehmen wird. Und ich bin überzeugt, dass das auch bei uns passieren wird. Und werden wir dann einknicken oder standhaft bleiben? Was führt bei den Thessalonichern dazu, dass sie standhaft bleiben? Und das ist mehr als zu resignieren, den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, bis was auch immer vorüber ist. Nein, die Thessalonicher waren ja total aktiv. Und Paulus schreibt, sie haben die Anfeindungen mit Freude ertragen. Also was führt dazu? Es ist nicht irgendeine Hoffnung, die die Thessalonicher da erfüllt, sondern diese Hoffnung hat ein Ziel. Das Kommen Jesu und dass wir in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Und sie hat einen Grund, nämlich Jesus selber. Und mich faszinieren Menschen, die für ihren Glauben verfolgt werden, die berichten, dass sie Jesus so klar vor Augen haben und er ihnen so viel wert ist, dass sie bereit sind, für ihn ihr eigenes Leben zu geben. Ich glaube, diese Hoffnung gründet sich auf drei Säulen. Einmal auf der Auferstehung Jesu selbst, die real und so gut bezeugt und zuverlässig ist, dass wir wissen dürfen, es ist wahr. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann werden auch wir das tun. Dann auf der Gewissheit, die uns der Heilige Geist innerlich schenken möchte und der Freude an Jesus und der Freude zu ihm zu gehören. Paulus schreibt, dass es eine Freude ist, die der Heilige Geist schenkt. Also lasst uns nach dieser Freude ausstrecken und den Heiligen Geist darum und um mehr von ihm in unserem Leben bitten, dass er uns ausfüllt, jeden Bereich unseres Lebens. Und daran merken wir, dass Kompromisse, die den Heiligen Geist verdrängen, sich dann immer auch negativ auf unser Leben und unser Glaubensleben und unsere Freude auswirken. Und zum Dritten, auf der persönlichen Begegnung mit Jesus und dass er uns so vor Augen steht. Und wenn wir das nicht haben, dann dürfen wir darum bitten. Aber es ist auch gut, tief in der Beziehung mit Jesus verankert zu sein, sie zu pflegen, in der Bibel über Jesus zu leben. So haben wir ihn vor Augen. Und da, wo du verzweifelst, wo du keinen Ausweg mehr weißt, da darfst du neuen Mut fassen, indem du auf Jesus schaust. Er ist der Ewige. Er hat alles in der Hand. Er hat dein Leben in der Hand, er hat deine Sorgen in der Hand, er kennt deine Probleme. Und schließlich die vierte Auswirkung der guten Nachricht, vorbildlich leuchten. Paulus schreibt, ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Überall redet man davon, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewendet habt. Also die Thessalonicher sind Stadtgespräch. Nicht nur das, sie sind Landgespräch. Und das trotz der Leute, die ihnen Schlechtes wollen. Schlecht über sie reden und sogar in die Nachbarstadt Beröa kommen und andere aufwiegeln. All das hindert nicht daran, dass man überall über die Thessalonicher positiv redet und die gute Nachricht sich weiter verbreitet. Jesus sagt dazu, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Und genauso wenig kann Glaube, der durch Jesus entzündet wurde, verborgen werden. Er muss raus. Er kommt automatisch raus. Die entschiedene Zuwendung zu Gott und das veränderte Leben werden sichtbar. Die Liebe wird sichtbar, die Hoffnung und die Freude werden sichtbar. Und Menschen werden aktiv, diese Hoffnung weiterzugeben. Denn sie können sie nicht für sich behalten. Sie sind überzeugt, dass die gute Nachricht die beste ist, die Menschen hören müssen. Sie sind überzeugt, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen. Sie spüren Gottes liebendes Herz für alle Menschen. Und sie gehorchen Gott und gehen auch hierin keine Kompromisse ein. Auch wenn es selber für sie Nachteile bedeutet und wie bei den Thessalonichern auch Druck und Verfolgung kostet. Ihr Lieben, sind wir als Gemeinde und bist du als Einzelner so eine leuchtende Stadt in deinem Umfeld? Hat dich Jesus so persönlich ergriffen? Und hat dich sein Herz für andere Menschen so ergriffen? Und hat dich Gehorsam ihm gegenüber so ergriffen? Leben mit Hoffnung. Jesus lädt uns ein, heute Morgen zum allerersten Mal oder vielleicht auch wieder ganz neu, unser Leben ihm anzuvertrauen und uns auf ihn auszurichten. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht, weil er uns liebt, in einer Freundschaft mit ihm leben zu dürfen. Und wo ich das verstehe und dadurch Gott selber in seiner Art, in seiner Liebe immer mehr verstehe und ihn erlebe, da hat die gute Nachricht dann auch Auswirkungen in meinem Leben. Die entschiedene Zuwendung zu Gott und das veränderte Leben werden sichtbar. Die Liebe wird sichtbar. Die Hoffnung und die Freude werden sichtbar. Und Menschen werden aktiv, diese Hoffnung weiterzugeben und leuchten vorbildlich. Und ich wünsche uns, dass wir solche Menschen und so eine Gemeinde werden. Und ich freue mich, in dieser neuen Serie mehr von diesem Leben mit Hoffnung zu entdecken. Und jetzt wollen wir Gott anbeten. Wir wollen ihm danken für dieses Geschenk der Hoffnung, das er uns macht. Und wollen diese Zeit auch nutzen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Da, wo Gott dich heute Morgen angesprochen hat. Wo er dich einlädt. Wo du vielleicht merkst, Gott, da ist was nicht in Ordnung. Oder ich möchte mehr von dir. Da darfst du ihm das während der nächsten Lieder sagen. Lasst uns zu den nächsten Liedern aufstehen.